Hallo ihr Mäuse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die rosarote Brille. Meine Stimme ist noch nicht so ganz wach. Es ist Sonntagmorgen, also vielleicht stören uns die Kirchenglocken wieder, aber das kennt ihr ja schon. Ich hoffe einfach, ihr lasst euch nicht so ablenken von eventuellen Hintergrundgeräuschen. Ich weiß, das ist hier nicht die beste Tonqualität und nicht das beste Setting, um störungsfrei Podcast aufzunehmen. Ich gebe aber mein Bestes. Jetzt ist es natürlich auch so, dass der Ehemann gerade beschlossen hat, in der Küche zu kochen. Also ihr werdet heute wieder alles erleben. Falls ihr irgendwas hört, hoffe ich, es stört einfach nicht so sehr. Ich möchte heute nämlich mit euch über den Film The Ballad of Songbirds and Snakes sprechen. Das ist ja ein Prequel zu den Tribute von Panem-Filmen und basiert genauso wie die Tribute von Panem auch auf einem Buch von Suzanne Collins. Regie geführt hat Francis Lawrence. Und der Film ist letzten Herbst erschienen, in die Kinos gekommen. Ich war mit meiner Freundin Easy im Kino, weil wir ja auch die Tribute von Panem-Trilogie sehr mögen. Übrigens, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich habe mit meiner Freundin Liz zusammen schon eine Folge zu der Trilogie Tribute von Panem aufgenommen. Also hört gerne in diese Podcast-Folge. Wir waren jedenfalls im Kino, weil uns dieses ganze Universe, nenne ich es mal, begeistert, weil wir das mögen. Ich kannte von der Handlung vorher nichts, also ich kenne das Buch auch nicht. Deswegen haben wir uns einfach auf die große Überraschung eingelassen. Und ich muss sagen, es war auch eine Überraschung. Ob die positiv oder negativ war, das können wir heute zusammen herausfinden. Ich habe relativ schnell nach Schauen dieses Films beschlossen, eine Folge dazu aufzunehmen. Jetzt haben wir ja aber schon März und ich wollte das auch einfach mal an euch weitergeben und euch fragen, ob das für euch eigentlich so okay ist oder ob ihr euch aktuellere Rezensionen dazu wünscht. Der Grund, warum ich immer erst ein paar Monate nach Erscheinen eines Films über diesen Film spreche, ist einfach, weil ich schon ein bisschen im Voraus plane und schon Folgen aufgenommen oder geschnitten oder sogar schon hochgeladen habe. Aber vielleicht ist das ganz gut, weil ich immer so dachte, dann habt ihr auch auf jeden Fall die Möglichkeit, den Film bis dahin zu sehen. Das heißt, wenn ich den 2 Wochen nach Erscheinen aufnehmen würde, hättet ihr noch gar keine Referenz und habt euch vielleicht noch keine eigene Meinung dazu gebildet. Aber vielleicht seht ihr das auch anders. Also schreibt mir gerne mal dazu, ob ihr euch es lieber aktueller wünscht oder so, wie es jetzt ist, dass es einfach so bleibt. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Film an, um den es heute gehen soll. Also, in The Ballad of Songbirds and Snakes geht es sozusagen um die Entstehung von Präsident Snow, der ja schon in Die Tribute von Panem eine sehr tragende Rolle gespielt hat. Und in diesem Film wird uns nun erzählt, wie er dahin gekommen ist, wo er hingekommen ist und wie er zu dieser Macht gekommen ist. Wir lernen Coriolanus Snow als unseren Protagonisten kennen. Er ist sehr jung, er ist Student und gehört mittlerweile zu einer Art verarmtem Adel, würde ich sagen. Sein Vater hatte wohl mal sehr viel Ansehen, sehr viel Geld und Macht. Das ist aber verloren gegangen mit seinem Tod. Das heißt, Coriolanus und seine Familie haben so ein bisschen an Einfluss und vor allem auch an finanziellen Mitteln verloren und müssen sich durchschlagen. Er als Student hofft nun auf ein Stipendium, dass ihm das Studium bezahlt werden kann, weil er sich das eigentlich nicht leisten kann. Zu dieser Zeit finden die berühmten Hunger Games zum 10. Mal statt. Also in dem Jahr, in dem wir uns nun befinden, gab es schon 9 Mal die Hunger Games, die ja als Bestrafung für einen Aufstand ins Leben gerufen wurden. In diesem 10. Jahr haben die Hunger Games aber ein bisschen an Popularität eingebüßt. Also was heißt ein bisschen? Die Leute haben eigentlich keinen Bock mehr darauf. Also niemand verfolgt das noch, niemand schaut das, niemand fiebert mit, niemand hat Interesse an diesen Hunger Games. Es ist aber von der Regierung ein großes Interesse, die weiterzuführen, weil die einfach mega Fun daran haben, das Volk zu bestrafen und Kinder in einer Arena gegeneinander kämpfen zu lassen. Absolut weird. Das haben wir auch schon bei Tribute von Panem besprochen, wie brutal und furchtbar das alles ist. Das Ziel ist es jetzt also, die Hunger Games wieder populär und hip zu machen. Und der Plan des Kapitols ist, die AnwärterInnen auf dieses wichtige Stipendium, was nun vergeben wird, auszuwählen und sie zu MentorInnen der Kinder zu machen, die in dieser Arena gegeneinander kämpfen sollen. Das heißt, jedem Anwärter, jeder Anwärterin auf dieses Stipendium wird eine Person in der Arena zugeteilt. Sie sollen gecoacht werden, gebrieft werden und all das soll in der Öffentlichkeit inszeniert werden, um ein bisschen Kick wieder reinzubringen und es populärer zu machen, dass eben die komplette Bevölkerung diese Spiele auch wieder verfolgt und mitfiebert. Den AnwärterInnen für das Stipendium wird in Aussicht gestellt, dass derjenige oder diejenige, die mit ihrem Kämpfer, ihrer Kämpferin in der Arena die allerbeste Show abliefert, das Stipendium erhalten wird. Also es geht nicht darum, dass der, die MentorIn, der Siegerin, des Siegers das Stipendium bekommt, sondern einfach die Person, die mit dem kämpfenden Kind, das ist so absurd, die beste Show abgeliefert hat. Das heißt, es sollen sich auch nun alle ins Zeug legen, ein möglichst medienerfolgreiches Spektakel abzuhalten. Und das soll dann eben mit dem Stipendium belohnt werden. Coriolanus, unser Held in dieser Geschichte, kann das tatsächlich ganz gut. Also er kann sehr gut manipulieren. Ihm wird ein Mädchen zugeteilt aus District 12, auch da, wo ja Katniss herstammt. Ihr Name ist Lucy Gray und Lucy Gray ist eine Sängerin. Sie reist mit ihrer Familie durch den gesamten District, beziehungsweise auch über die Grenzen der Distrikte hinaus. Sie tritt auf, sie singt, sie reisen. Sie sind so wandernde MusikerInnen. Es hat so einen romantisierten Touch von Zirkus, obwohl das Leben, glaube ich, gar nicht so einfach ist, weil man eben gar nicht weiß, ob man morgen was zu essen bekommt. Da sie sich zum Zeitpunkt dieses Auswahlverfahrens mit ihrer Familie in District 12 aufhält, wird sie auch in den Topf geschmissen und ausgewählt für die Arena. Und sie ist Corios Schützling. Dass sie sehr gut singen kann und sich damit auch behauptet und zur Wehr setzt, denn bei ihrem Auswahlverfahren singt sie ein Lied und zeigt dem Kapitol den Stinkefinger, nutzt Corio genau das aus. Also er erkennt, dass dieser Gesang, die Musik ein Mittel sein kann, um die Leute für Lucy Gray zu gewinnen. Das heißt, wenn ihre Popularität steigt, kann sie gewisse Vorteile in der Arena bekommen. Was ja auch wieder heißt, dass sie länger dabei ist und weiterhin eine gute, in Anführungszeichen, Show abliefern kann, was wieder dafür spricht, dass Coriolanus dieses Stipendium bekommen kann. Für mich war relativ schnell klar, dass er sie natürlich nutzt, um dieses Stipendium zu bekommen. Das ist ja sein Ziel. Ich habe ihm an keiner Stelle abgekauft, dass ihm wirklich etwas an der Person Lucy Gray liegt. Es wird uns aber im Film, wie ich finde, ein bisschen so erzählt, dass die beiden trotz dieser Unterschiede und trotz dieser schwierigen, angespannten Beziehung, in der sie stehen, positive Gefühle füreinander entwickeln, dass er aber zu keiner Zeit irgendwo auf Augenhöhe stattgefunden haben kann. Lucy Gray ist auf ihn angewiesen. Sie nutzt die Möglichkeiten, die er hat oder die Ideen, die er hat, in gewisser Weise auch aus, um nicht zu sterben, um einen guten Eindruck zu hinterlassen bei den Menschen, die ihr helfen können, wenn sie in der Arena ist, sowohl vorher als dann eben auch in der Arena selbst beim Kampf. Das heißt, sie macht sich ihm zunutze, aber er macht sich sie ja auch zunutze. Ist das Deutsch, was ich gerade sage? Ich bin mir unsicher. Die beiden sind auf irgendeine Art aufeinander angewiesen. Sie haben beide aber unterschiedliche Ziele beziehungsweise unterschiedliche Gründe für diese Ziele. Daher fand ich, dass ihre Beziehung ja niemals auf Augenhöhe sein kann. Niemals, niemals. Es ist nicht möglich. Es bahnt sich aber ein bisschen an, dass die beiden wohl wirklich echte Zuneigung füreinander empfinden und sich mögen, was mir ganz komisch vorkam, weil dieses Machtverhältnis das eigentlich nicht hergibt oder nicht hergeben sollte. Vor allem nicht der Mann, der eben sehr viel weiter oben steht und die Frau, die auf seine Gunst angewiesen ist. Ich konnte es einfach nicht nachvollziehen, dass Lucy Gray wirklich Gefühle für ihn entwickelt hat oder wirklich erkannt hat, eigentlich ist er ein guter Mensch, weil das sollte, glaube ich, so ein bisschen gezeigt werden. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, wenn wir ja schon wissen, Coriolanus Snow ist eigentlich ein Fiesling, weil ja in den zeitlich danach spielenden Tribute von Panem-Filmen er der Bösewicht ist. Hier in der Geschichte soll er aber unser Held sein. Das ist total schwer umzusetzen. Und ein bisschen möchte man ja auch, dass es ihm nicht gut geht, weil er eben der Böse ist. Er wird natürlich aber erst sehr viel später in der Geschichte bestraft. Aber ich fand es einfach sehr, sehr schwer, diese Geschichte eines Bösewichts zu erzählen, den wir in dem Film mögen sollen, weil er unser Held ist. Wir aber schon wissen, dass es böse enden wird, dass es nicht gut ausgehen wird. Und diese Machtverhältnisse, fand ich, haben es einfach nicht hergegeben, es beiden abzukaufen, Zuneigung füreinander zu empfinden. Der Kampf in der Arena, diese Show, die dann stattfindet, wird zum einen manipuliert von den Rebellen, aber natürlich auch vom Kapitol. Coriolanus manipuliert sehr, sehr viel, um seine Lucy Gray zu retten und dafür zu sorgen, dass sie gewinnt. Aber er versucht auch, das Kapitol reinzulegen. Es klappt auch bis zum Schluss. Lucy Gray gewinnt den Kampf in der Arena. Sie ist die letzte und einzige Überlebende. Es läuft aber auf dem Weg dorthin auch einiges schief. Es ist wieder sehr grausam, was in dieser Arena passiert, was mit den teilweise sehr kleinen Kindern passiert, die eben dort sein müssen. Coriolanus hat einen guten Freund, jetzt vielleicht nicht seinen besten Freund. Er wirkt eh nicht so wie ein Mensch, der sich gerne anderen öffnet und Vertrauen und Empathie miteinander teilt. Es ist vielleicht auch nur ein Studienkollege. Er heißt Sojanus und der snippt so ein bisschen, denn er ist eigentlich Mitglied des Kapitols. Also sein Vater hat wohl eine sehr hohe Stellung. Ich glaube sogar, er ist der Leiter dieser Universität. Er hat sehr viel Macht und Sojanus hinterfragt aber dieses komplette System. Er äußert sich auch sehr direkt gegenüber allen, dass er diese Hungerspiele furchtbar findet, dass die abgeschafft gehören, dass das grausam ist. Also er ist derjenige, der zwar Teil des Systems ist und davon profitieren kann, aber es auch sehr, sehr stark kritisiert. Und während des Kampfes in der Arena, der auch irgendwie super lange dauert, geht Sojanus in die Arena, um seinem Schützling zu helfen, denn auch Sojanus wurde jemand zugeteilt. Und da das aber nicht gezeigt werden soll, dass ein Mitglied des Kapitols, ein Mentor, sich auf die Ebene dieser Tribute begibt, wird die Übertragung unterbrochen. Und Coriolanus wird dazu gezwungen oder gebeten, naja, es ist schon eher gezwungen, Sojanus da rauszuholen. Er schafft das auch, aber während seiner Rettungsmission seinen Freund, Kollegen da rauszuholen, muss er auch einen Tribut töten, weil er eben angegriffen wird. Zu dem Zeitpunkt sieht man auch, dass ihn das quält, dass diese ganze Situation ihn quält, dass er alles furchtbar findet, weil er natürlich auch darum bangt, dass sein Tribut überlebt. Es ist alles eine sehr emotional belastende Situation für ihn, verständlicherweise. An einem späteren Zeitpunkt des Films wird ein bisschen aufgemacht, dass ihm wohl aber dieser erste Mord, den er dann begeht in der Arena, dass er daran Gefallen gefunden hat. Ich glaube, das ist so die Konklusion, die uns da aufgemacht werden sollte. Ich habe es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gesehen. Ich habe auch ganz lange noch geglaubt, dass dieser Held in dieser Geschichte, die wir uns da ansehen, unser Held bleiben wird. Was aber gar nicht funktioniert, weil wir ja wissen, dass er kein Held bleiben wird. Es kommt dann raus, dass Coriolanus manipuliert hat und auch das Kapitol reingelegt hat, damit Lucy Gray eben nicht getötet wird und als einzige überlebt. Das heißt, er hat mit, naja, unfairen Mitteln gekämpft, was auch immer als fair oder unfair dort bewertet wird. Er wird für dieses Handeln bestraft, denn natürlich bekommt er dann kein Stipendium, weil er eben gemogelt hat. Er soll dann sogenannter Friedenswächter werden. Friedenswächter sind nichts anderes als Soldaten, denn Panem ist ein sehr militarisiertes Land. Es geht sehr viel um Kontrolle, es geht um Befolgen von Regeln und er wird dieser sogenannte Friedenswächter, die eben Rebellion unterdrücken sollen, verhindern sollen, aufdecken und bestrafen sollen. Er wird dann sogar tatsächlich in Distrikt 12 versetzt, also in den Distrikt, in dem Lucy Gray ja lebt. Er konnte sich da so ein bisschen hinmogeln. Das heißt, seine Absicht war ganz eindeutig, sie wiederzufinden. Es war mir auch nicht so ganz klar, was er eigentlich von ihr wollte. Sollte uns da schon diese Love Story erzählt werden, dass er sie unbedingt wiederfinden will, weil er gemerkt hat, sie ist so wundervoll und er liebt sie. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen schwierig, aber wahrscheinlich war das der Grund. Er findet sie auch wieder und auch sein Freund Sojanus, der sich ja auch falsch verhalten hat, weil er einfach in die Arena gegangen ist, um zu helfen eigentlich, ist nun auch Friedenswächter und mit ihm im gleichen Distrikt. Die beiden arbeiten nun also zusammen. Er trifft wieder auf Lucy Gray. Die beiden nähern sich an, verbringen Zeit miteinander. Also die Love Story wird ein bisschen eindeutiger, wenn auch für mich immer noch absolut unverständlich. Dann ist es auch weiterhin so, dass Sojanus für das Gute kämpfen möchte. Also er möchte den Rebellen helfen. Die Rebellen, die der größte Feind des Kapitols und nun auch dieser Friedenswächter sind, sollen ja eigentlich aus dem Weg geräumt werden. Aber Sojanus hat Kontakt in den Untergrund, er hat Kontakt zu Rebellen, er möchte ihnen helfen, er möchte ihnen Waffen liefern, er möchte Ungerechtigkeiten beenden. Ich hatte ja schon gesagt, dass man nie so das Gefühl hatte, dass Sojanus und Corio irgendwie super gute Freunde sind. Aber doch hat sie ja etwas verbunden, was sie gemeinsam durchgemacht haben. Und man möchte ja meinen, dass man jemanden, der einem so nahe steht, nicht verrät. Genau das tut Coriolanus aber. Er hat die Möglichkeit, seinen Freund zu verraten und er tut das, obwohl er weiß, was danach mit ihm passieren wird, denn Sojanus wird ermordet. Das ist die Strafe, die er bekommt dafür, dass er eben mit den Rebellen im Untergrund sympathisiert hat. Das war ganz, ganz schrecklich für mich, weil ich Coriolanus bis zu diesem Zeitpunkt als moralisch halbwegs guten Menschen wahrgenommen hatte. Und vielleicht ist das auch so das Ding, warum ich dieses Problem mit diesem Film habe. Denn er wird uns als ein relativ moralischer Mensch eingeführt. Er entwickelt eine Art Empathie für die Kinder in der Arena, für Lucy Gray. Er hat eigentlich auch Kritik am Kapitol, auf jeden Fall. Er hintergeht das Kapitol ja sogar. Das heißt, seine Moral ist ja eigentlich für die armen Leute, für die kleinen Leute, für die, die so schwer unter dieser Herrschaft leiden. Und plötzlich switcht das aber komplett ins Gegenteil, als hätte er plötzlich keinerlei Moral mehr, weil er eben einen Menschen getötet hat. Er liefert seinen Freund aus und dieser wird gehängt. Und es passiert auch noch etwas anderes. Bei einer Feier gibt es Probleme, weil Sojanus mit den Rebellen in Kontakt steht und diese Waffen von ihm bekommen. Die Tochter des Bürgermeisters dieser Stadt ist auch da. Es kommt zu einem großen Streit. Sie will eigentlich zum Bürgermeister rennen und ihn verraten. Und Corio erschießt diese junge Frau. Sie versuchen gemeinsam, diesen Mord zu vertuschen. Die Leiche wird aber gefunden und man möchte es nun Lucy Gray anhängen. Ich glaube, dass das so ein bisschen der leichteste Weg war. Die, die die Hungerspiele überlebt hat, die rebellisch ist, weil sie singt, weil sie sich gegen das Kapitol behauptet hat. Nur sie kann eigentlich die Täterin sein. Es gibt keine Beweise, aber Indizien und das reicht ja schon aus. Also Lucy Gray soll geschnappt werden und sie entschließt sich gemeinsam mit Corio zu fliehen. Sie hatten das schon öfter im Gespräch. Auch da wird er uns wieder als zugänglicher und weicher Mensch präsentiert, als emotionaler, empathischer Mensch. Und sie beschließen zu fliehen, bevor Lucy Gray geschnappt wird. Und bevor auch Coriolanus geschnappt wird, weil am Ende hätte es auch auf ihn zurückfallen können. Das war aber nicht der Hauptpunkt. Ich weiß gar nicht, ob sie ein bestimmtes Ziel haben. Vielleicht habe ich das auch vergessen. Sie halten sich für einen kurzen Moment in einer Fischerhütte auf im Wald, in der Lucy Gray und Corio schon oft zusammen waren mit Lucy Grays Freundinnen, ihrer Family. Und in dem Moment merkt man, dass Lucy Gray Corio durchschaut. Sie hatte schon vorher Bedenken, weil einfach schon so viel schiefgelaufen ist und sie ja auch gemerkt hat, er hat seinen Freund verraten, er hat die Tochter des Bürgermeisters erschossen. Das heißt, die Zweifel bei ihren waren da, denn Lucy Gray ist sehr clever und sie hat das schon geschnallt. Und in dem Moment, in dem sie zusammen in der Hütte sind, merkt man einfach, dass sie wirklich massive Angst vor ihm hat und eigentlich den Abstand von ihm möchte. Ich glaube, sie haben vor, eine Nacht in der Hütte zu bleiben und Lucy Gray sagt, sie gehe kurz raus, um Essen zu sammeln. Sie kommt aber nicht zurück und Coriolanus beginnt, sie im Wald zu suchen. Er ruft sie, er findet einen Schal von ihr und unter diesem Schal ist eine Schlange. Er wird von dieser Schlange gebissen und in dem Moment wirkt es, als würde er wirklich durchdrehen. Das ist auch ein bisschen scheiße gesagt, ne? Er wirkt einfach nicht mehr ganz bei Sinnen, als hätte er eine Art Paranoia, denn in seinem Kopf ist klar, Lucy Gray hat absichtlich diese Schlange unter dem Schal drapiert, damit diese Schlange ihn beißt oder sogar tötet. Plötzlich ist Lucy Gray für ihn der Feind. Das ist eine ganz markante Szene in diesem Film. Er ruft nach ihr, er hat auch das Gefühl, er sieht etwas durch den Wald huschen, was sie sein könnte, und er schießt auf sie. Seine Gedanken sind plötzlich, sie ist doch der Feind, sie war es die ganze Zeit und sie versucht mich zu verraten. Wir sehen ab diesem Zeitpunkt Lucy Gray auch nicht mehr in dem Film. Also man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Ich hoffe natürlich, dass sie einfach geflohen ist, weil sie gemerkt hat, dieser Typ ist nicht mehr ganz bei Trost und der tut mir nicht gut und ich suche jetzt Distanz und versuche, mein Leben zu retten. Corio wirkt so, als hätte er Wahnvorstellungen. Er sieht Dinge, die nicht da sind, er hört Dinge, die nicht da sind. Er gibt die Schuld an allem, Lucy Gray, die er eigentlich mochte und mit der er fliehen wollte und das System hinter sich lassen wollte. Was er aber tut, ist, dass er zum Kapitol zurückkehrt, Buße tut und sich dem Kapitol verpflichtet. Das heißt, dieses System, was er verlassen wollte, was er kritisiert hat, was er für seine, ich nenne es mal, große Liebe, wobei das ein bisschen übertrieben ist, verbessern wollte, diesem System wendet er sich nun wieder komplett zu und gibt sich in die Hände des Kapitols. Mit diesem Rückgang ist er auch völlig davon überzeugt, diese Hunger Games weiter durchzuführen. Er möchte die Zügel in der Hand halten. Er möchte Spielmacher sein, was er dann wohl auch wird, weil er den alten Spielemacher auch aus dem Weg räumt. Ich fand das alles ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Das war gut inszeniert, also man konnte dem schon allem folgen. Und es hat sich ja im Prinzip auch langsam angebahnt. Also aus einem erst sehr empathischen Corio wird ein immer schwierigerer Typ, der immer schlimmere Entscheidungen trifft und immer mehr Menschen sogar sehr bewusst tötet und in den Abgrund reißt. Und man muss ja auch dazu sagen, dass in dem zweiten Teil von den Tributen von Panem finden die Hunger Games zum 75. Mal statt. Das heißt, es gab 65 Jahre weitere Hungerspiele, die er supportet hat, die er vorangebracht hat, von denen er überzeugt war. Und natürlich habe ich das wieder irgendwie versucht, ein bisschen psychologisch zu lösen. Denn niemand findet Gefallen daran, einen Menschen umzubringen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ich möchte mir das auch nicht vorstellen. Der einzige Grund, warum man weiterhin unempathisch bleibt, unempathisch handelt und auch Menschen bewusst dem Tod überlässt, ist ein schwerwiegendes Trauma. Es wirkte auf mich so, als wäre Corio schon sehr traumatisiert. Ich weiß nicht, wie sein Vater war, ob er einen guten Vater hatte, was der Verlust seines Vaters mit ihm gemacht hat, diese Unsicherheit, diese Instabilität in seinem Leben. Und nun hatte er einen Erfolg mit dem Sieg von Lucy Gray. Er hatte ihren Zuspruch, er hatte das Gefühl, das Richtige zu tun. Und um jeden weiteren Mord irgendwie zu rechtfertigen, hat er einfach weitergemacht. Man rechtfertigt wahrscheinlich jeden Mord damit, indem man sagt, ich habe es ja für das Gute getan, ich habe es für das Richtige getan, ich habe es dafür getan, dass am Ende alles besser wird. Um in Panem im Kapitol Macht zu haben, muss man das schon sehr gut können und sehr gut dieses schwere Trauma hinter sich lassen oder es eben damit rechtfertigen, dass es ja für das höhere Wohl sei. Ich fand die Erzählung von Präsident Snow sehr interessant, sehr spannend. Wie gesagt, für mich war diese Änderung, die er erlebt hat, diesen Snap, sagt man ja so schön, den er gemacht hat, teilweise ein bisschen zu plötzlich und zu beliebig. Es hat sich für mich in Teilen nicht deutlich genug aufgebaut. Ich versuche jetzt ja irgendwie dafür auch nur eine Erklärung zu finden. Deswegen ist eben meine Vermutung, dass er schon traumatisiert war und dann eben durch seinen ersten Mord noch mehr traumatisiert wurde und dass das der Grund war, warum er sich so geändert hat, in Anführungszeichen. Vielleicht gibt aber auch die Buchvorlage da mehr Antworten drauf. Also wenn ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt mir sehr gerne, ob das da irgendwie deutlicher wird. Für mich war nicht klar genug, ob Lucy Gray ihn auch ausgenutzt hat, ob sie ihn wirklich gemocht hat. Ich fand es sehr gut, dass es nicht noch ein Femizid gab in diesem Film, sondern dass sie es geschafft hat, von ihm loszukommen. Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Wir hoffen einfach das Beste. Wir hoffen, er hat auf eine Halluzination im Wald geschossen und nicht wirklich auf sie. Ein bisschen Fanarbeit wurde auch noch betrieben, als Lucy Gray Coriolanus in dieses Fischerhaus am Waldrand mitnimmt und sie dort Zeit verbringen und im See baden mit ihrer Familie und ihren Freundinnen. Erklärt sie ihm auch, wie sie so an Nahrung kommen, also was so ihre Art ist, um es zu schaffen, irgendwie am Leben zu bleiben. Und sie erzählt ihm von einer Wasserknolle, die man auch Katniss nennt. Und das ist natürlich ganz bezaubernd, weil dieser Name ja sofort etwas in einem auslöst, wenn man die anderen Filme gesehen hat oder diese ganze Welt einfach gut kennt und mag. Am Ende des Films, in dem Lucy Gray und Coriolanus fliehen wollen und nochmal in dieser Hütte sind und sie zu ihm sagt, ich gehe mal raus und Essen sammeln, sagt sie zu ihm, ich gehe raus und suche Katniss. Und er fragt sie, ist es nicht noch zu früh für Katniss? Und sie sagt ihm, dass es jetzt genau die richtige Zeit sei, weil die Zeiten sich ändern und Katniss früher gebraucht wird, als man dachte. Und das war richtig toll, weil es natürlich doppeldeutig gesehen werden kann, weil zum einen diese Knolle geerntet wird, ist es nicht noch zu früh für diese Knolle, und andererseits man genau weiß, worauf diese Reise abzielt und dass irgendwann eine Katniss Snow stürzen wird und für sein Ende sorgen wird. Ich weiß nicht, ob das im Buch auch so ist, aber ich fand, das war wirklich das, was mich total abgeholt hat in dem Film, dass die da so einen kleinen Fanbonus mit eingebaut haben. Es würde mich sehr interessieren, was ihr zu dieser Geschichte sagt. Wenn ihr nur das Buch kennt oder nur den Film kennt oder beides, schreibt mir doch bitte gerne, was so eure Gedanken dazu sind. Findet ihr die Geschichte von Snow nachvollziehbar? Findet ihr die gut erzählt? Ist das, ich nenne es mal logisch, aber vielleicht muss es auch gar nicht logisch sein, denke ich gerade. Mich hat der Film auf jeden Fall überrascht. Ich habe vielleicht mit was anderem gerechnet. Ich habe vielleicht damit gerechnet, dass er von Anfang an böse ist. Mir ist aber auch gerade eingefallen, dass es einfach, glaube ich, total schwer ist, böse Geschichten zu erzählen. Ich finde, das glückt immer nur so mittelgut. Ich erinnere mich auch gerade an die Realverfilmung von Disney, als sie über Cruella erzählt haben. Wie ist Cruella eigentlich böse geworden? Und ich glaube, dass das schwer ist, weil in so einem Film ist das ja unser Held, unsere Heldin. Wir wollen mitfiebern, wir wollen, dass es gelingt, ein Abenteuer zu bestehen. Und man weiß aber trotzdem schon, es wird nicht gut enden. Und vielleicht ist diese Erwartung dann das, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber schreibt mir sehr gerne dazu, leitet diese Podcast-Folge gerne weiter an alle, die sie auch hören sollten. Bewertet den Podcast überall, wo man ihn bewerten kann, mit Daumen hoch oder 5 Sternen. Kommentiert fleißig die Beiträge auf Instagram oder die Folge selbst in verschiedenen Podcast-Plattformen. Ist das möglich? Ich meine bei Spotify auf jeden Fall und bei iTunes. Wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr süßen Mäuse. Und bis dann. Tschüss.